Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Dann gab es diese Tiefkühl-Baguettes mit der Salami. Also drei Stück Salami drauf gehabt und Käse, der immer den Gaumen verbrannt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Genuss-Talk. Meinem heutigen Gast, Tore Hildebrandt, fällt immer etwas ein, wenn er seinen Kühlschrank aufmacht. Er nimmt uns mit auf seinen Weg, der ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Veganer Koch und Nachhaltigkeitsenthusiast. Und das alles unter dem Motto Safe Great Taste. Hi Tore, schön, dass du hier bist.
Johannes, endlich sehen wir uns mal und plaudern ein bisschen.
Ja, wir haben natürlich schon mal einen Versuch gestartet, das leider hat das nicht zeitlich geklappt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute mit dabei bist und ja uns auch mal auf deinen Weg zu deinem heutigen Ich mitnimmst. Das war ja nicht unbedingt so gerade, ne? Du bist ein paar Mal irgendwie abgebogen. Auf deiner Webseite steht's ja auch vom Banker zum Koch. Ja, wie war denn der Weg? Nimm uns doch mal mit.
Also er war eigentlich recht geradlinig, bis ich dann irgendwann vor 8 Jahren festgestellt habe, dass die Linie, das war nicht so schön. Ja, also fast 20 Jahre Banker, Ausbildung nach der Schule. Papa hat gesagt, ja komm, gehst in die Bank, ist was Sicheres, ist gutes Gehalt, gute Reputation, wirst du irgendwann mal Bankdirektor und so weiter. Ja, das war, hat sich auch 15 Jahre irgendwie so ziemlich gut angefühlt. Natürlich denkt man manchmal nach, ist es das Richtige, was mache ich hier eigentlich? Und dann kam das so, dass ich festgestellt habe, Lebenszeit ist endlich und ich will irgendwas machen, wo ich sehe am Ende des Tages, was ich mit meinen Händen kreiert habe. Dann hätte ich erstens Möbelrestaurator werden können, weil das Thema reizt mich auch, ja, aus so einem schönen alten Möbelstück wieder den Glanz rauszuholen. Da hätten mir nur die Menschen gefehlt. Und die kocht habe ich schon immer gern. Und auch so ein bisschen, du hast es so gesagt, so Kühlschrank auf, gucken, was drin ist. Das mache ich auch gerne bei anderen, wenn ich dann eingeladen werde und die sagen, wir haben eigentlich gar nichts zu essen zu Hause. Und ich so, warte mal. Ja, dann gucken wir mal in die tiefsten Katakomben des Kühlschranks und schauen, was da noch so alles schlummert. Die UFOs, die Unknown Food Objects, die dann da zum Vorschein kommen. Und so kam es, dass ich nach der Bank auch nochmal eine Weltreise gemacht habe und eigentlich gar nicht nach Berlin zurück wollte. Aber ich bin in Berlin und manchmal ändert sich und dann muss man auch mal ein bisschen aufs Herz hören, ne? Und ja, dann nach Hause kommen.
Du hast ja gesagt, du hast schon immer gern gekocht. Wo hast du denn so dieses Kochen das erste Mal gespürt? So ganz klassisch bei der Oma, bei der Mutter oder ganz anders?
Na, bei uns war das so, dass mein Papa, der ist gelernter Koch, hat aber nie als Koch gearbeitet, weil er musste, damit er in der DDR studieren durfte und sein Zeugnis echt grottenschlecht war, musste er erst mal eine Ausbildung machen, hat er uns aber erst ganz, ganz viel später erzählt, warum er denn die Ausbildung gemacht hat oder wie schlecht sein Zeugnis war. Da habe ich immer gesehen, er hat zu Hause gekocht, hat sich, für ihn war das irgendwie Entspannung, Kids und Frau aus der Küche raus, er hat also sein Ding gemacht. Und so die schnelle Küche, die er da, dafür war die Mama zuständig. Und eigentlich ging es bei mir los, als ich so als Teenager, weißt du das, immer Hunger, Schulspeisung war irgendwie nie ausreichend, kommst nach Hause. Dann gab es diese Tiefkühlbaguettes mit der Salami, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also drei Stück Salami drauf gehabt und Käse, der immer den Gaumen verbrannt hat. Und die Dinge habe ich gepimpt, dann aufgewachsen ein bisschen mit Miracoli. Ja, dann war das auch immer sehr, sehr langweilig. Und dann ging es darum, okay, immer diese Sachen irgendwie zu verbessern. Oder einfach auch mal selber kochen, ja, mit der ersten Freundin. Und da ging es eigentlich los, dass ich da mehr in die Kulinarik eingestiegen bin.
Und nach deinem, ja, Auslandsaufenthalt zurückgekommen, war dann schon klar, dass du irgendwie was mit Kochen machen willst? Weil du hast ja gesagt, Möbelrestaurator wäre ja auch was gewesen. Aber dann wurde es ja doch das Kochen.
Also das war schon klar, dass es was mit Kochen wird. Also es ging so. Ich fand dieses Konzept immer cool, kochen mit Freunden. Ja, jeder bringt was mit, alle schnippeln zusammen, alle haben eine coole Zeit, alle hauen ab, wenn es ans Abwaschen geht. Ja, das ist natürlich kein Geschäftsmodell, was sich trägt, wenn man selber seine Miete bezahlen möchte. Aber das war mit dem Kochen, das war schon klar, aber in welche Richtung es geht. Und nur weil jetzt der Banker, der auf einmal keinen Bock mehr auf Bank hat, jetzt irgendwas mit Kochen machen will, dass dann irgendwie Menschen zu mir kommen, mit mir kochen wollen oder mein Essen essen wollen, ist natürlich, wäre eine Illusion gewesen. Und so hat es eine Weile gedauert, bis ich dann meine kleine Mini-Muckel-Nische gefunden habe, und zwar das rein pflanzliche Kochen und das Kochen mit Dingen, die wir tendenziell in den privaten oder auch in der Gastronomie wegschmeißen, weil wir ja nicht wissen, was wir damit machen sollen.
Und da ist dann auch das Motto Safe, Great, Taste entstanden. Und du hast ja gerade auch gesagt, im Endeffekt Food Waste, ja, Essensreste, die sonst irgendwo im Müll landen, mit denen kann man natürlich wunderbar was machen, kreativ sein, draus was kreieren, was dann letzten Endes auch schmeckt. Das war das Konzept. Ist das dann auch direkt so von Anfang an geflogen? Und da hat jeder gedacht, was will der denn jetzt hier, der Banker?
Nee, geflogen ist es gar nicht. Also es fing erst mal an, dass ich so, ich habe auf der Reise in Vietnam Tom kennengelernt, wir haben beim Bierchen zusammengesessen und er hat gesagt, hey komm, lass mal was essen gehen, lass mal vegan essen gehen. Ja, das war so 2016. Und ich so, ja cool, guck mal da hinten, da gibt's so ein bisschen was und ist auch Ei dabei. Und er so, nee, nicht vegetarisch, vegan. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann gar nicht so einen richtigen Schnapp auf das, was der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch ist. Und er hat gesagt, seine Freundin hat ihn mal liebevoll dazu genötigt, 30 Tage sich vegan zu ernähren. Und bei ihm ist einfach sein Asthma viel besser geworden. Das weiß nicht der Grund für mich, aber ich habe mich daran erinnert, als ich wieder zurück war in Berlin und gedacht, ja cool, jedes Jahr im Januar gibt's die Veganuary Challenge, 30 Tage sich mal ganz gemächlich an das Thema heranwagen. Hab mich da wie Newsletter eingetragen und habe dann jeden Tag da eine E-Mail bekommen und habe gedacht, okay cool, probier's einfach mal aus, ob ich da genügend Sachen finde. Und dann kam das Thema Zero Waste oder das Thema Lebensmittelverschwendung hier in der nördlichen Hemisphäre, wo ich dann den Gründer Raphael Fellmer von Surplus kennengelernt habe und der halt da schon seit sehr, sehr vielen Jahren unterwegs ist und sagt, da ist irgendwas schief und wie können wir eigentlich die Lebensmittel auch retten? Und dann habe ich das so ein bisschen zusammengepackt, ja, Lebensmittel retten, vegane Kost, veganes Essen, weil 80% der verschwendeten Lebensmittel sind halt vegan. Und irgendwie fügte sich das dann alles so zusammen. Ich habe Retterdinner gemacht, wo ich aus geretteten Zutaten, die noch nicht in der Tonne waren, aber die für die Tonne bestimmt waren, ist ganz wichtig. Man kann die natürlich auch vorher retten, bevor die in den Müll wandern. Retterdinner kreiert, 4-Gang, 5-Gang, 6-Gang Menüs ad hoc am Tag der Veranstaltung, Lebensmittel gerettet. Damals hat Surplus noch Supermärkte. Und für die Gäste als Überraschungsdinner kreiert habe. Und da fing es dann an, dass ein paar Gäste gesagt haben, erstens, Tore, kommst du nicht auf diese verrückten Ideen, kommst du irgendwie auf die Idee, vegan zu kochen und kann ich mal mitkochen? Und da war so ein bisschen der Punkt, okay, cool, die Leute interessiert, wie koche ich das? Wie koche ich vegan? Wie koche ich nachhaltiger? Und dann fing es so wirklich an mit den Workshops und dass auch Gäste einfach mal bei so einem Dinner mitgekocht haben und teilweise auch gute Freundschaften daraus entstanden sind, ja, aus dann quasi Gästen, Freunde, Freundinnen wurden und dann das Konzept der Kocherlebnisse, so wie ich es nenne, ist ja keine Kochschule. Es geht um das Erlebnis, es geht um darum, mal ein bisschen was Neues kennenzulernen und nicht irgendwie hier so du, isst doch mal, schmeiß da nicht so viel weg. Ich meine, mir passiert das auch oder wie kaufe ich unverpackt ein und wo kann ich Lebensmittel retten, wo kann ich mich engagieren, das fließt halt alles schön mit ein.
Mhm. Du bist aber dann ja auch Quereinsteiger und Autodidakt, was das Kochen angeht.
Ja, und ich bin halt auch Instagram- und YouTube-Konsument. Also das, da hole ich mir halt gute Inspiration. Das ist ja eine gigantische Suchmaschine, ja, heutzutage. Nach Google, und ich wünschte, alle, die Google benutzen mal Ecosia, ja, die Suchmaschine, die Bäume pflanzt und Baumpflanzprojekte mit unterstützt. Ja, so viel machen, ganz einfach als Konsumentin, als Konsument. Ja, Quereinsteiger, habe ein paar Weiterbildungen gemacht, aber habe mich echt dagegen entschieden, bin jetzt 47, da noch mal eine Ausbildung zu machen mit denen, die jetzt frisch aus der Schule kommen, die meine Kinder sein könnten. Und darum geht's auch gar nicht. Also meine Zielgruppe will auch Spaß haben, die wollen ein bisschen checken, was kann man mit den Sachen machen, die oben aus der Wurzel rauswachsen, die wir wegschneiden, ja, Karotten, Grün, Radieschenblätter und so weiter, und ein Pesto draus machen oder das einfach mal so probieren und wollen aber Spaß haben.
Spaß haben, entertained werden. Wie läuft jetzt so ein Abend ab, wenn man bei dir einen nicht ganz klassischen Kochkurs besucht?
Also es gibt da unterschiedliche Varianten. Es gibt die, die sagen, hey, rundum Sorglospaket, Tore, du bringst alles mit, Getränke, Pipapo und Service, wir müssen uns um gar nichts kümmern. Oder die sagen, ich habe einfach Bock, mal mit Lebensmitteln zu kochen, die bei mir eh schon rumstehen, die vielleicht schon überlagert sind, die vielleicht noch nicht überlagert sind, ja, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht erreicht ist, aber ich einfach gar keine Idee habe, was ich daraus machen soll. Ja, das heißt, wir kreieren dann zusammen in der Gemeinschaft ein Buffet oder eine lange Tafel mit Vorspeisen, diversen Appetizern, Hauptgerichten und Nachspeise. Oder ich komme und wir kochen Dreigangmenü quasi so nach meiner Anweisung als Dirigent. Alle kriegen ein Rezept mit, weil du einfach was lernen möchtest und sagen, ich möchte es auch gerne mal zu Hause nachkochen, wenn es mir schmeckt. Ja, also so. Und es gibt aber nie Rezepte während der Veranstaltung, weil die liest eh keiner.
Vor allem entsteht vielleicht auch das ein oder andere erstmal während der Veranstaltung, oder?
Und es entsteht auch was. Und wenn ich nicht richtige Anweisungen gebe, dann entstehen auch lustigste neue Kreationen oder wenn die Gäste einfach quatschen. Und wir hatten das mal, ich benutze jetzt auch immer gerne mal Naturtofu, den ich immer schön in der Pfanne anbraten lasse. Manchmal quatschen die aber einfach so, weil die so eine geile Zeit haben, meine Gäste, dass die fast verbrennen. Und war fast der Fall. Also das trocknet sehr, sehr, also nicht schnell aus, aber wenn Tofu halt sehr lange auf einer Seite brät, wird der halt auch sehr trocken. Irgendwann verbrennt der. Das war kurz davor. Und wir hatten dann so ein bisschen, das war dann so ein bisschen wie so ein Schweinebauch, ja, die sich davor nicht ekeln oder sagen, Schweinebauch knusprig, ne? Und dann hast du noch ein bisschen was von dem weichen Fleisch. So, daran hat es erinnert. Und die haben es alle gefeiert. Ja, aus Versehen passieren halt so eine Dinge. Und man hat dann irgendwie neue Ideen, die einen an irgendwas erinnern. Oder wenn wir fermentieren, haben wir mal Süßkartoffel fermentiert mit Koriander. Und es entstehen dann die wunderbarsten geruchlichen Varianten. Und in dem Fall, also Fermente sind sehr lecker und schmecken auch sehr gut, aber in dem Fall hat es nach Bockwurstwasser gerochen. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Werbung für meine Fermentierkurse. Aber das ist so eine Anekdote, die einfach passiert dann, weil eine Besucherin meines Kurses gesagt hat, hey, ich habe so viele Süßkartoffeln in meinem Garten, was mache ich denn damit? Und ich habe gesagt, ich habe hier auch noch zwei Süßkartoffeln, lass uns die doch einfach mal fermentieren. Ja, und dann war das wahrscheinlich durch diese Koriander, dass da irgendwas passiert ist. Ich habe es nie aufklären können, aber ich habe es auch nie wieder gemacht. Ja, das war irgendwie nicht so geil, weil es auch nicht nach Bockwurst geschmeckt hat, sondern es war dann halt eine saure Süßkartoffel.
Saure Süßkartoffel. Saure Süßkartoffel. Genau, also es wird nicht nur gekocht, sondern es werden auch andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel einfach tatsächlich Fermentation, Dinge eingelegt. Man kann es ja auch alle eingeweckt, hat man früher gesagt, ja. Also tatsächlich ein breites Angebot, was du da hast, um einfach Menschen näher zu bringen, was sie denn mit Lebensmitteln tun können, bevor sie dann eben sie wegschmeißen. Ja. Sind denn da auch Teile der Teilnehmer, der Teilnehmenden eher skeptisch zuerst mal oder haben die sich schon alle mit veganer Küche beschäftigt? Oder kommen da auch welche, die sagen, das ist jetzt das erste Mal, ich interessiere mich dafür, bin aber schon noch ein bisschen skeptisch, was dabei rauskommt und ob das überhaupt schmeckt? Wie ist da so deine Teilnehmerschaft denn verteilt?
Naja, die sich selber einbuchen für die öffentlichen Kurse, die haben natürlich Bock drauf. Dann gibt's immer die plus eins, die dazukommen, ja, die mitkommen dürfen. Die haben schon so ein bisschen Ahnung. Die haben auch ein bisschen meistens auch Bock aufs Kochen, wenn es dann so ein Team-Event wird, wo Office Manager, Office Managerin oder jemand aus dem Team sagt, okay, wir planen jetzt hier was und wir wollen mal nicht diesen klassischen Kochkurs machen. Egal bei jedem Kochkurs, ob du klassisch kochst oder zu mir kommst, hast immer Leute dabei. Und wenn ich darüber erzähle, sage ich immer, da hast du immer den Klaus dabei. Das ist natürlich fies, wenn sich jetzt ein Klaus angesprochen wird. Da ist immer ein Klaus dabei, der sagt, ich esse sowas nicht oder ich habe gar keinen Bock drauf oder was soll ich essen? Ja, und die habe ich dabei, die brauche ich aber auch. Ja, Weil genau die kann ich noch überraschen und sagen, ach ja, guck mal hier, das ist ja doch ganz lecker. Oder so habe ich das noch nie probiert. Das habe ich immer weggeschmissen. Pilze waren bei mir immer weich und labbrig, aber die gehen ja auch knusprig und die, Tofu geht auch in geil. Ja, Tofu geht auch geschmacklich, dass da wirklich, dass du was zum Kauen hast, dass da einfach ein echt guter Geschmack drin ist, wo man sagt, ja, so habe ich das noch nicht erlebt. Und die brauche ich und ich habe, ich bin im VGSD, im Verband der Solo-Selbstständigen, und wir hatten mal so ein Netzwerk-Event. Wir haben Räuchertofu gebraten und den so ein bisschen mit Sojasauce und Ahornsirup. Ein Apfelessig abgelöscht und ein bisschen Räucherpaprika dazu. Und der Lars, der hat gesagt, wenn er eine Kartoffelsuppe oder einen Bohneneintopf macht, haut er da keinen Speck mehr rein, sondern er haut dann diese kleinen Tofu-Würfelchen rein, weil erstens ist es gesünder, zweitens schmeckt es gut und es fällt auch keinem mehr auf, dem er das da hinstellt. Wage ich zu bezweifeln, aber er sagt, seinen Gästen fällt es nicht mehr auf. Ja, also, weil es ist natürlich was anderes. Aber das sind halt so Dinge, die, wie man halt einfach unser Gehirn so ein bisschen überlisten kann. Ja, wenn die Textur und die Optik einfach so ein bisschen übereinstimmt, muss man das immer machen? Nein, aber es schmeckt trotzdem lecker und es holt halt auch viele mit, gerade am Anfang mit ab. Ja.
Was sind denn die größten Herausforderungen als veganer Koch?
Kann das schmecken? Gibt es mehr als Salat? Wo kriege ich meine Proteine her? Also diese so klassische Sprüche, die ich früher auch rausgehauen habe. Ja, wo ist mein Steak? Die braucht auch Fleisch und so weiter. Wobei das immer weniger wird, weil bei mir geht es gar nicht primär um das vegane Kochen, sondern wirklich um das nachhaltigere Kochen. Und da habe ich halt auch eine viel größere Akzeptanz. Und wenn ich sage, ich möchte ein bisschen nachhaltiger konsumieren, dann kann man auch mal eine Mahlzeit von 21 in der Woche mal rein vegan sich gönnen. Und da ist bisher noch keiner dran gestorben. Und ich sag auch, ich habe auch immer den Deal auf dem Tisch, wenn ihr nicht satt geworden seid und das Essen euch nicht geschmeckt hat, gibt es 10 Euro in die Pizzeria oder in den Döner an der Ecke. Muss man mal gucken, wie regional da die Unterschiede sind. Manchmal reichen die 10 Euro ja auch nicht mehr heutzutage. Da hat sich bisher noch keiner getraut, das einzufordern, oder das schmeckt einfach nicht so gut. Auch auf Letzteres, wa?
Ja, nur du, also ich meine, man kann ja auch wunderbar satt werden. Das ist es ja überhaupt gar nicht. Also, ne, wenn ich einfach jetzt mal ganz ohne Soja oder Ähnliches, reicht ja schon sehr viel Gemüse. Auch ohne Kartoffeln kann man wunderbar ja von einer tollen Gemüsepfanne oder Backofengemüse satt werden. Ne? Das ist ja mittlerweile tatsächlich gar nicht das Problem. Also ich versuche tatsächlich auch, es funktioniert mal mehr, mal weniger, unter der Woche vegetarisch zumindest zu sein und am Wochenende dann trotzdem Fleisch zu essen. Ich bin ein Allesesser und werde es auch immer bleiben. Achte aber ganz, ganz genau drauf, dass ich mein Fleisch zum Beispiel direkt beim Erzeuger, also direkt beim Bauern, kaufe. Erstens mal weiß ich dann, was es für ein Bauer ist. Das ist auch meistens hier im Schwarzwald Bio-Bauern, die tolle Hofverkäufe haben. Und da kriege ich aber dann auch meistens oftmals dann auch noch tolles Gemüse, was dann eben saisonal und regional. Und das ist ja auch so ein Thema. Du sagst Nachhaltigkeit, ja, du willst auch die Nachhaltigkeit in den Kochalltag bringen. In deinem ist er natürlich schon vorhanden, aber natürlich einfach dann auch Menschen das näher zu bringen. Wie kann ich da drauf achten? Wie kaufe ich ein? Wie verbrauche ich das auch? Ist es denn kompliziert, da irgendwo Menschen hinzubewegen, dass sie sich da mehr Gedanken machen?
Ich würde nicht sagen kompliziert, das ist, glaube ich, wie bei vielen Sachen, die wir neu lernen, einfach sehr viel Neues. Wenn wir uns da mal zurück erinnern, wie haben wir angefangen, wenn wir ans normale Kochen denken, das ist ja Ewigkeiten her, aber wir haben zugeguckt, wir haben sicherlich nicht mit den schwierigsten Sachen begonnen, sondern Stück für Stück uns an das Thema herangerobbt, oder wie sind wir zu unserem Lieblingskäse gekommen. Ja, wir haben es halt ausprobiert. Und ähnlich ist es, wenn wir nachhaltiger essen, einkaufen, kochen wollen. Ja, ich vergesse auch mal mein Gemüsenetz. Na toll, bin ich bin ich wieder ein bisschen angenervt, weil ich nicht dran gedacht habe. Gerade wenn wir essen gehen, die Portionen sind ja auch manchmal gigantisch. Vergesse ich auch gerne mal irgendwas mitzunehmen, wo ich das mit reinpacken kann, ja. Also seid einfach nicht so hart zu euch. Probiert die Dinge aus, also so Step by Step, ja. Ich könnte auch sagen, Johannes, warum isst du immer noch am Wochenende Fleisch? Hau das doch raus, ja. Sondern du sagst, okay, ich reduziere das für den Moment, probiere neue Sachen aus. Und das ist für mich der bessere Weg, wo wir uns alle wohler fühlen und uns dann nicht irgendwie gegenseitig Steine in den Weg legen und sagen, ja, du kannst es aber noch besser machen. Klar geht's immer besser. Wenn du irgendeinen Fehler suchst, findet man bei allen irgendwo was auszusetzen und zu mäkeln. Also von daher merke ich, die Leute, die Bock haben, die gucken auf die Webseite, gucken sich neue Rezepte an, lesen sich ein bisschen was durch, schauen sich irgendwie auf LinkedIn andere Beiträge an, die nicht nur ums Kochen oder um reine Rezepte oder wunderschöne Essensfotos geht, sondern auch da ein paar mehr Inspirationen holen, wo du wirklich selber aktiv werden kannst über Foodsharing, aber auch im Internet dir Sachen bestellen kannst, wo du selber aktiv werden kannst, neue Gruppen eröffnest mit deinem Biomarkt um die Ecke und sagst, jo, ich rette das gern, wenn ihr das nicht verteilen könnt oder noch keine Kooperation habt oder sich Sachen in einer Einkaufsgemeinschaft zu bilden, um dann größere Abpackungen zu kaufen. Ja, wenn wir jetzt denken an Nüsse, 200 Gramm Pakete, Alter, wie viel Verpackung ist denn dabei? Ja, also überall so kleine Stellschrauben, die funktionieren können.
Also ein Tipp ist somit Schritt für Schritt einfach mal Dinge verändern, Dinge anders machen, als man es bisher gemacht hat, die dann so nach und nach im Alltag dann tatsächlich auch ja dauerhaft untergebracht werden. Was hast du denn sonst noch für Ratschläge, wie man Nachhaltigkeit, wie man auch ja Lebensmittelverschwendung im Alltag dann auch reduzieren kann? Hast du da noch so zwei Dinge? Ist das zum Beispiel auch sowas wie das Thema, was man ja auch jetzt schon ja seit Jahren in Social Media sieht, Meal Prep, also quasi für die Woche vorkochen und alles vorbereiten? Einmal einkaufen, hilft es auch gegen das Thema Lebensmittelverschwendung?
Ja, das Thema Einkaufen ist natürlich ein großes Ding. Ich bin großer Fan davon, zwei Tage in der Woche einfach nur mit den Sachen zu kochen, die wir einfach nur schon da haben, ja, die wir im Kühlschrank haben, die wir im Tiefkühler haben, vielleicht auch in der irgendwo in Regalen schlummern. Und ich habe ganz oft auf Social Media meine 3-Zutaten-Challenge. Du sagst mir 3 Zutaten und ich sag dir, was ich daraus kochen würde. Manchmal dauert es extrem lange, bis ich da auch nicht da komme, weil das wirklich extrem krasse Geschichten sind, die mir da meine Follower mit auf den Weg geben. Manchmal weiß ich auch gar nicht, ob der wirklich das im Kühlschrank ist. Aber egal, einfach da so ein bisschen Impulse zu geben. Wie gesagt, guckt euch an, was ihr zu Hause im Kühlschrank habt. Zügelt euch dem Impuls, den uns der Einzelhandel gibt, wirklich schöne neue Sachen zu kaufen, irgendwie 3 zum Preis von 2, riesige Verpackung. Ja, manchmal ist es auch so, dass selbst im Biomarkt die Lebensmittel, also dass die Produkte gerade am Obst- und Gemüseschrank auch mal günstiger sein können als die einzelnen abgepackten Produkte in den klassischen Discountern. So ein bisschen schauen, gerade bei Pilzen ist es meistens so, und dann kann ich natürlich auch nur das kaufen, was ich wirklich verwerten möchte, anstatt dann so ein riesiges Paket, wo vielleicht auch dann irgendwie, ich vergesse es wegzuräumen, es ist mit Plastik eingepackt, dann fängt das irgendwie an zu schlieren und dann schmeißen wir es doch weg. Ja, also kochen mit dem, was da ist, nicht zu viel kochen, wenn man nicht mit dem Auto einkaufen möchte oder idealerweise auch nur so viel kaufen, wie man selbst tragen kann. Ja, das ist auch ein gutes Ding. Und sich mal damit beschäftigen, wie viel Gramm kann ich eigentlich essen? Ja, gerade wenn wir so beim Thema sind, Party und Grillen und dies. Wir können maximal 500 Gramm Lebensmittel essen über alles. Appetizer, Brot, Nachtisch, Chips, hier, da, da. Das heißt, wenn wir 100 Leute einladen, sind es 50 Kilo Essen mit allem. Das klingt wenig. Ja, und wenn wir es dann sehen oder vorher einkaufen und sagen, okay, wir haben Reis, wir haben Nudeln, wir haben Kartoffeln, dann wird das relativ schnell ganz viel. Und dann haben wir meistens den Impuls, ja, dann braucht jeder noch irgendwie 3 Steaks und irgendwie 2 Würstchen. das ist schwierig, sich daran zu halten, wenn ich vorher kalkuliere, wie viel muss ich dann wirklich am Ende auf dem Tisch haben und auf dem Teller haben. Das klappt natürlich beim Dinner auch, wenn ich für 10 Leute koche. Das ist natürlich geil, wenn du dann ein bisschen was übrig hast und dann auch die hungrigen Mäuler kommen. Wenn wir dann einfach viel zu viel da haben und keiner nimmt's mit, sitzt man selber drauf und isst 3 Tage davon. Ja, also so ein bisschen rechnen, dem Impuls zu widerstehen, neue Sachen zu kaufen und dieses blöde Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja eigentlich eine coole Idee war vor 43 Jahren, dem einfach nicht stupide zu glauben. Und die Nachricht geht an 24% der Deutschen da draußen, vielleicht auch jemand, der gerade hier zuhört. 24% der Deutschen schmeißen Sachen vor dem MHD-Ablauf oder danach weg, ohne es überhaupt probiert zu haben. Ja, also ungeöffnete Konserven, Dinge, die abgepackt sind. Und das MHD ist einfach sehr, sehr konservativ gewählt von den Produzenten da draußen, damit es einfach so von der Textur, Geschmack, Geruch ist, wie es das Werk verlassen hat. Aber meistens hält sich das echt noch viel, viel länger. Ist vielleicht ein bisschen grau oxidiert, wenn es eine Creme ist oder sowas oder Aufstriche. Aber schmeckt hervorragend, ja.
Ja, ich denke auch immer so, egal ob es jetzt veganer Joghurt oder normaler Joghurt ist, sie weiß einfach auch gar nicht, was für ein MHD auf ihrer Verpackung steht und wird dann nicht plötzlich schlecht. Ne? Das ist ja das. Ja, so. Nur, ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht in deinen Kursen merkst, dass Menschen mittlerweile ja auch gar nicht mehr so richtig schmecken können oder entscheiden können, was ist jetzt noch gut und was ist schlecht. Ich glaube, da gehört natürlich auch nochmal so ein bisschen ja, Herangehensweise oder auch Schulung in Anführungszeichen dazu, dass man auch mal besser entscheiden kann, was kann ich jetzt noch essen oder was kann ich nicht essen. Gerade wenn man dann natürlich nachhaltig unterwegs ist, Lebensmittel nicht verschwenden möchte und auch Lebensmittel rettet. Die sehen vielleicht manchmal nicht mehr ganz so frisch aus, aber oder sind auch über dem MHD oder knapp davor, ja. Aber da gehört es einfach auch dazu, zu probieren und zu sehen, ja, schmeckt das irgendwie seltsam? Kann ich das noch essen oder nicht?
Das sind einfach die Sinne, die unsere Vorfahren das Überleben gerettet haben. Und das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, weil wir einfach irgendeinem Datum drauf glauben. Und die Community Kitchen in München, die machen in der Tat wirklich wunderbare Lehrgänge auch, wo sie unterschiedliche Joghurts mit unterschiedlichen Ablaufdaten in kleine Schälchen füllen und dann die Gäste bitten, einfach sagen, welcher davon ist abgelaufen, welcher davon ist frisch, welcher davon ist wie lange abgelaufen, dann setzt sich oben so ein bisschen Molke ab und so weiter und auch zu sagen, welcher am besten schmeckt und meistens lustiger ist, meistens schmeckt der am besten, der über dem MHD ist, ja, weil der einfach noch weiter fermentiert ist und wahrscheinlich auch ein bisschen cremiger, gehaltvoller ist. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir da öfter mal so ein bisschen unseren Sinn vertrauen, ja, und bitter ist ja nicht immer unbedingt auch schlecht, ja, also Lebensmittel, was halt bitter ist, wie jetzt eine Selleriestange oder so oder andere Geschichten, ja, manchmal, wenn ich Radieschenblätter mitverwende, sind die auch ein bisschen bitter, aber das ist okay, ja. Bitter ist auch für uns gut, ja. Und Oxidantien und andere Themen, die bei Bitterstoffen mitspielen. Sauer ist auch gut, ja. Apfelessig mal ein bisschen trinken, verdünnt mit Wasser. Und wir schmecken aber auch, wenn irgendwas verdorben ist, ja, ein anderes sauer. Ja, das merken wir. Oder wenn gerade bei Pilzen ist es so, ja, dann der Pilz, den wir kaufen und essen, das ist ja eher der Fruchtkörper. Der Pilz ist eher das Myzel, dieses Geflecht. Und das wächst dann gerne manchmal weiter um den Fruchtkörper herum und macht das alles so schön flauschig und wir denken, oh, ist das Schimmel. Und einmal an die Nase halten, riecht es gut. Ein bisschen drauf rumreiben, ist es schleimig oder ist es eklig, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Pilz einfach zu lange gelegen hat oder zu lange in der Plastikfolie drin war. Das mag den nämlich gar nicht und trotzdem wird er irgendwie so verpackt. Ja. Einfach das Riechen, wenn der gut ein bisschen nach Erde und frisch riecht, dann ist es toll. Und dann ist einfach das Myzel weiter drum gewachsen und das ist einfach eine schöne Geschichte. Aber das habe ich halt auch des Öfteren, dass ich da die Frage bekomme, was ist mit bei Pilzen oder wo muss ich wirklich drauf achten? Ich meine, Brot sieht man manchmal nicht, wenn da Schimmelsporen durchgehen. Dann sind die halt überall. Dann muss es weg. Aber meistens sterben wir auch nicht davon, wenn wir aus Versehen mal irgendwas gegessen haben, wenn wir es sehen, natürlich dann einfach wegschmeißen.
Ja, dann bleibt halt keine andere Alternative mehr übrig, ne? Das ist halt leider Gottes so, wenn irgendwie was verdorben ist. Aber man spürt ja schon und merkt ja auch, dass es tatsächlich eher ein Erleben, ein Erlebnis ist bei dir. Da wird dann auch probiert, getestet, vielleicht auch zuerst mal, ne, roh probiert und so weiter und so fort, bis dann tatsächlich nachher gekocht wird. Du sagst ja auch, du möchtest Menschen inspirieren, neue Wege zu gehen und auch eben durch das gemeinsame Kochen Menschen zu verbinden. Gelingt das jedes Mal oder bist du manchmal auch vielleicht froh, wenn so ein Abend vorbei ist?
Bisher funktioniert das wirklich sehr gut. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen. Früher hat man sich in der Küche getroffen oder noch viel früher am Feuer hat sich da Geschichten erzählt. Das machen wir ja alles gar nicht mehr, weil dann hast du das Handy hier, machst du Fotos hier, guck dann in der Nachricht, sind wir alle auch gerne mal sehr, sehr, sehr abgelenkt. Ich glaube, das gelingt mir sehr gut, auch weil ich eben, wie gesagt, nicht diesen Kochschulansatz habe. Und ich erinnere mich ja auch, und das ist halt dieses Kochen mit Freunden, wenn du nicht unbedingt so richtig Bock hast, musst du auch gar nicht mitmachen. Ja, dann deck lieber den Tisch oder sieh zu, dass alle Getränke haben. Mach dich nützlich, ja, frag doofe Fragen, vielleicht habe ich eine Antwort drauf. Oh. Ja, das ist wirklich, das ist so die Richtung, manchmal am Anfang, gerade wenn es so Firmen-Events sind, da merkt man dann schon in der Gruppe, dass dort, dann sagen wir heute mal Laura, ja, dass die Laura immer irgendwas zu meckern hat. Ja, das sehe ich dann schon so natürlich an den Gesichtern, und sage, oh. Laura hat wieder, weiß wieder alles besser oder so, ja. Laura kann man auch mit einem anderen Namen, aber ich sage gerne mal irgendeinen Namen dazu, dann ist es einfach irgendwie auch nahbarer. Und wenn das über den Abend hinweg oder wenn wir in der Mittagspause kochen, über die Mittagspause hinweg, merkst du, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, ja. Und dann so alle, hey Laura, siehst du doch, geht doch, probier das, ja. Aber ich hatte jetzt noch keinen, der irgendwie dann rausmarschiert ist, sage, ey, das war alles schrecklich. Ja. Ich hatte aber auch schon Menschen, gerade aus dem Freundeskreis, die sagen, Tore, ich habe das ja gern, ich habe das gerne ausprobiert, das ist vegan, aber ist nichts für mich. Ja, dann sage ich, danke, cool, dass du es ausprobiert hast, weil darum geht's mir ja. Probiert es aus. Meine Eltern haben auch immer gesagt, es wird probiert, was auf dem Teller ist, wird nicht aufgegessen, was auf dem Teller kommt. Das haben meine Großeltern versaut. Die haben mir nämlich widerliche Sülze hingestellt mit Bratkartoffeln und nach der Hälfte waren die Bratkartoffeln alle. Nach der Hälfte der Sülze und ich hatte nichts mehr zum Neutralisieren. Das sind halt immer so Gerichte, wie viele sagen, ich kann keinen Rosenkohl essen. Ging mir ähnlich, weil der immer zerkocht war mit Sahnesoße, ja, von der Mutter. Und dann gibt's halt auch so viele andere schöne Möglichkeiten, auch mal eine Aubergine besser hinzukriegen, als so einen fettigen Schwamm da irgendwie auf dem Teller zu haben. Und das sind so Dinge, da können wir alle irgendwie neue Inspirationen mitnehmen und sagen, ja stimmt, das ist meistens liegt's daran, dass es irgendjemand versaut hat und sich einfach mal darauf einlassen, einfach neue Dinge auszuprobieren und eine coole Zeit zu haben und nicht das Gefühl zu haben, ich mache alles falsch, sondern das Gefühl zu kriegen, ja cool, es macht Sinn, das mal so zu probieren und vielleicht ein- oder zweimal in der Woche dann die Bolo nicht mit dem günstigen, weil du hast ja Glück, Johannes, dass du da Zugang hast zu wunderbaren regionalen Lebensmitteln, aber das haben ja die meisten nicht, ja, und wir haben ja nun mal eine Bio-Quote leider nur von unter 10%, und das heißt, der Rest der produzierten Lebensmittel auch im Fleischsegment wird halt ja irgendwie gegessen und abgenommen, ja. Das heißt, irgendwo landet der in unseren Mündern. Und da mal eine Bolo einfach mit geilem Tofu zu machen, den zu raspeln, anzubraten, das merkst du nämlich gar nicht, denn der hat dann auch entsprechend gut gewürzt ist. Und meistens liegt es wirklich an der Zubereitungsart und an den Gewürzen, die wir, wo wir einfach so nicht so wissen, wie sollen wir sie verwenden. Und da hole ich halt die Leute ab und sagen, ja cool, Tofu hat in meiner Familie hat Einzug gehalten, schmeckt leider immer noch nicht ganz so geil, wie du das machst. aber das kriegt man dann auch hin. Ja, aber zumindest ist es so, dass viele, die sagen, ich werde das niemals gekauft, dass die jetzt mich fragen, wo kaufst du deine Austernpilze und Kräuterseitlinge oder welche Tofu-Sorte für dies und diese Zubereitungsart ist irgendwie geil. Oder ich habe halt hier noch irgendwie Blattgrün da, kann ich das verwenden? Bitte nicht das Blattgrün der Kartoffeln und der Tomaten verwenden. Ja, das ist gesundheitsschädlich. Also auch dann nochmal nachlesen. Die sagen, hier Zero Waste, Tora hat mich inspiriert. Hier ist alles, was aus der Knolle rauswächst. Ja, Nachtschattengewächse. Deshalb es halt keine Rezepte gibt für das Grün der Kartoffel und für das Grün der Tomate. Das hat einen Grund. Es gibt Bauchschmerzen, idealerweise. Aber es kann auch zu anderen Herausforderungen im Krankenhaus führen.
Ja. Wo siehst du denn die Zukunft deiner Mission und deiner Kochkurse? Was für eine Vision hast du davon?
Die Vision ist, ich koche auch ab und zu mal mit Kindern in der Schulklasse, dass die einfach sagen, ja cool, ich brauche nicht überall so ein Hühnchen drin oder irgendwie immer Fleisch oder immer eine Sahne oder sowas. Ja, dass die sagen, okay, Alternativen, die ja für die neue Generation, die wachsen ja mit Hafermilch auf. Und irgendwann wird die nächste Generation sich fragen, Milch aus dem Euter ist doch gar nicht für uns gedacht. Ja, wird dafür jemand anders produziert. Dass die sagen, ich verstehe gar nicht warum. Ja, dass da so ein Umdenken stattfindet, wenn wir einfach die Proteine, die wir ja produzieren, aus anderen, so wie es früher auch war, ja, aus Hülsenfrüchten wieder zu uns zu nehmen und ganz selektiv nur noch Proteine vom Tier zu uns nehmen. Weil dann haben wir echt ein großes Problem gelöst, ja, die Produktion für die Nahrung für die Tiere. Wo werden die gehalten? Von wo kommen die? Wie essen wir die? Welche Medikamente kriegen die? Fällt erstmal alles weg. Ja. Wir kriegen eine riesige Menge an Platz für Lebensmittel, die wir dann auch an die Menschen weiterschicken können, die im Moment hungern. Ja. Und das sind halt leider immer noch 300 Millionen Menschen auf dem Planeten, die hungern. Ja. Und die Zahl wird weiter steigen. Ja. Das heißt, da müssen wir es hinkriegen, dass die Nutzflächen für Lebensmittel direkt für den Menschen verfügbar sind.
Also global, ne? Also quasi vor der Haustür beginnen, aber global denken, wenn ich das jetzt so mal auch zusammenfasse.
Bei unserer Konsumentscheidung, ja, das SDG 2, Zero Hunger, wir haben ja genug zu essen. Wir produzieren genug zu essen. Nur es kommt nicht da an, wo es hin muss. Es wird in die falschen Mäuler gesteckt oder wird in den Müll gesteckt. Und das ist doch Wahnsinn. Ja, also da wirklich zu gucken und auch nicht zu sagen, ich bin ja hier nur der kleine Tore, der hier in Schöneberg kocht, sondern einfach sagen, wenn jeder so ein bisschen dran arbeitet, kriegen wir es sofort hin, natürlich nicht, aber mal einfach darüber berichten und sagen, ja, guck mal, ich habe ein geiles Rezept gefunden für eine vegane Bolo. Läuft. Ja, muss da immer Käse rauf. Klar schmeckt es mit Käse geiler. Ich habe das ja auch erlebt, aber muss ja nicht jedes Mal. Ja, jedes zweite Mal Käse rauf. Dann ist ja auch schon mal der Käsekonsum reduziert. Mhm. Ja, also da über diese Ansätze, über die Reduktion und nicht über das sofortige Weglassen. Weil das klappt bei den wenigsten. Und wie ich schon gesagt habe, der Großteil meiner Gäste sind Mischköstler, so wie du, die sagen, ich reduziere das, ich habe Bock auf was Neues, ich habe Bock, irgendwas Neues kennenzulernen, aber so eher so umständlich, gib mir doch mal so ein paar easy Tipps mit an die Hand und dann machen wir das, dann kochen wir das zusammen und dann gibt es die Links zu den Rezepten auf meiner Webseite, die da verfügbar sind, da kannst du dann nachschauen und gucken, was spricht dich an und das mal ausprobieren.
Probieren geht also in dem Fall natürlich über, studieren geht über Vivas, ja, aber du weißt, was ich meine. Probieren geht über Studieren, so rum. Genau, in dem Fall auf alle Fälle, weil man natürlich einfach mal Dinge ausprobiert und dann auch schmeckt. Das ist ja auch das Motto, was über allem steht bei dir, Safe Great Taste. Herzlichen Dank, Tore, für den inspirierenden Einblick in deine Welt des nachhaltigen und vor allem auch gemeinschaftlichen Kochens. Ich will auf jeden Fall mal mit dir gemeinsam kochen, um das auch mal zu erleben. Und das werden wir auch sicherlich schaffen. Herzlichen Dank dir.
Ja, danke dir, Johannes. Und nächstes Mal kochen wir nach dem Motto, wenn schon Welt retten, dann lecker, ne?
Ja.
Ja. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.